Guten Abend, herzlich willkommen im Saarländischen Künstlerhaus bei unserer ersten Lesung unter Pandemiebedingungen. Es ist uns eine Freude, Sonja Ruf als unseren Gast anzukündigen und zu begrüßen. Es geht heute um ihr Buch Im Glanz der Kontrolle. Sonja Ruf, ich sage ein paar Worte zu dir. Du bist geboren 1967 in der Gemeinde Schönberg. Das liegt im Nordschwarzwald, ist eine winzig kleine Gemeinde,
ein Dorf,
aber in einer sehr schönen Landschaft. Eine Landschaft, die auch ähnlich derjenigen ist, in der dein Zauberberg, deine Wellnessklinik, dein Wellnessgefängnis in den Glanz der Kontrolle spielt, angesiedelt sein könnte.
Ja.
Sonja Ruf ist ausgebildete Buchhändlerin. Sie hat auch Geschichte studiert und jetzt auch in den letzten Jahren eine Ausbildung als Erzieherin gemacht. Sie hat lange in Leipzig gelebt und ist seit 2012 in Saarbrücken. Wenn man ihre Biografie so sieht, merkt man, was für eine ernsthafte Schriftstellerin sie ist. Ich muss das wirklich mit voller Bewunderung sagen, wie du dich so durchs Leben gekämpft hast, mit allen möglichen Bürojobs bei Rechtsanwälten, in Kliniken und überall gearbeitet und dann auch fast jedes Jahr ein Stipendium gehabt hast.
Ja.
Also man sieht schon die Energie, die du in dein eigenes, in dein eigentliches Leben reinsetzt, nämlich du willst schreiben. Schreiben ist schwierig, vom Schreiben zu leben ist schwierig.
Ist fast unmöglich, würde ich sagen.
Ein wunderbares Jahr für Sonja Ruf ist wahrscheinlich das Jahr 1996 gewesen.
Ja, das stimmt.
Das war das Jahr, in dem sie am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb teilgenommen hat und auch ihr erstes Buch erschienen ist. Evas ungewaschene Kinder, ein sehr schöner Titel. Zuerst bei Nagel und Kimche und dann etwas später als Taschenbuch bei DTV.
DTV, ja. Und da war ich auch, 96 war ich auch im Berliner Kolloquium, im Literarischen Kolloquium Berlin, was natürlich auch eine ganz wichtige Auszeichnung ist einfach für Autoren, ja.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Ja, danke.
Das wird dir jetzt nichts mehr nützen. Jetzt sind ein paar Jahre vergangen, aber in diesen Jahren, die vergangen sind, hast du mindestens alle zwei Jahre eine eigenständige Veröffentlichung herausgebracht. Also inzwischen sind es, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, immerhin 12 eigenständige.
Es sind sogar 13.
Es sind also sogar die 13. eigenständige Veröffentlichung. Hinzu kommen zahlreiche Veröffentlichungen in Sammelwerken, also in Literaturzeitschriften und Anthologien.
Zum Beispiel auch im Streckenläufer.
Im Streckenläufer, genau. In drei Streckenläufern bist du vertreten, das uns saarländische Zuschauer und Literaturfreunde natürlich besonders interessiert. Sonja Ruf ist als die Schriftstellerin des weiblichen Begehrens beschrieben worden. Dem will ich auch nicht widersprechen, denn in der Tat hast du, ich finde, wunderbar, auch unerschrocken, mutig eine Sprache für die Seite der menschlichen Existenz gefunden, die häufig auch ein bisschen mit Charme und so weiter betucht ist, nämlich für den Sex. Nicht nur für Erotik und Liebe, sondern tatsächlich auch für den sexuellen Akt. Das ist also durchaus richtig, wenn man sagt, du hast dafür eine Sprache gefunden und auch viel Energie investiert, um diese Sprache zu entwickeln. Ein zweites Thema sehe ich bei dir auch, was uns heute Abend besonders auch interessiert, das ist nämlich die Kontrolle. Kontrolle spielt auch beim Sex eine gewisse Rolle. Oder sagen wir mal, es spielt eine Rolle in der Partnerbeziehung. Es spielt eine Rolle der Zeitpunkt, wann ich die Kontrolle aufgebe, die Schranken fallen lasse und das mache, was mein Körper mir sagt. Und es gibt bestimmt auch Beziehungen, oder vielleicht ist das in jeder Beziehung ein Thema, wer übernimmt die Kontrolle, sowohl beim Geschlechtsakt als auch bei der Gestaltung des Lebens.
In einer, sagen wir mal, guten Situation wäre es ja so eine Art Tango-Tanzen, also gerade auch in der Sexualität, dass mal der eine führt und dann die andere. Und dieses, was ich sehr wichtig finde, ist diese neue Sprache für weibliches Begehren, die ich tatsächlich auch entwickeln musste, weil es die noch nicht so gab, weil es eben vor allem aus männlicher Perspektive immer geschildert wurde. Und auch Frauen, wenn sie über Sexualität schreiben, oft eher aus der männlichen Perspektive, also sich selbst betrachtend schreiben, als dass sie den Partner betrachten.
Gut, also ich muss dich vor dir selbst in Schutz nehmen. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Beziehungskiste, den Glanz der Kontrolle im zweiten Teil, ich komme gleich auf dieses Buch zu sprechen, welche Struktur dieses Buch hat, zu sprechen komme, da wird durchaus auch die Sexualität von diesem Mike ist da die Hauptperson, durchaus auch ernst genommen. Sie wird in keinster Weise lächerlich gemacht oder in irgendeiner Art und Weise sozusagen unter den Tisch gekehrt.
Sagen, wenn die Frau das begehrende Subjekt ist, dann darf der Mann auch einmal leuchten. Also dieser Mike, auf den sie schaut, der kann natürlich dann wirken. Und wie du sagst, er wird überhaupt nicht lächerlich gemacht, das ist partnerschaftlich. Wenn aber es immer nur darum geht, dass die Frau sozusagen leuchtet, weil sie das Objekt ist, dann fällt ja auch der Mann irgendwo unter den Tisch. Das ist sozusagen ein Nebeneffekt, diese Art zu schreiben.
Gut, ich will auf ein Buch hinweisen, das ist 2012 zwar schon erschienen, aber es ist manchmal schade, dass Bücher, die ein paar Jahre alt sind, schon von den Ladentischen verschwinden und überhaupt keine Erwähnung mehr finden. Aber ich will gerade mal auf ein Buch zu sprechen kommen. Es heißt Der kluge Säufer, wurde 2012 unter dem Pseudonym Franziska Steinrauch geschrieben, und da finde ich, sind diese beiden Themen Sexualität und Kontrolle sozusagen meisterhaft trianguliert, wenn man das so sagen darf. Es handelt sich um die Biografie eines Mannes zunächst einmal, der die Kontrolle über sein Leben verloren hat, weil er Alkoholiker ist und sich seine Existenz zurückgewinnt, indem er die Kontrolle von der Liebe geleitet seiner Partnerin überlässt. Wenn ich mal mit einem Satz dieses Buch so umschreiben kann, also Der kluge Säufer 2012, Franziska Steinrauch alias Sonja Ruf. Heute geht es um ein Buch, das heißt Im Glanz der Kontrolle. Also da ist die Kontrolle schon im Titel beschrieben. Es ist ein dreiteiliges Werk, was zunächst mal ein bisschen schwierig ist, für das zu begreifen, was haben diese drei, also die Struktur ist, es sind zwei lange Erzählungen, etwa 100 Seiten lang, also viel länger als eine Kurzgeschichte oder sowas, die von verschiedenen Erzählerinnen vorgetragen werden. Und das Buch wird abgeschlossen durch einen lyrischen Teil, der durchaus auch ein eigenständiger Lyrikband sein könnte. Also 70 Seiten, ungefähr 50 Gedichte, würde ich mal sagen.
32.
Diesen Band abschließen. Der erste Teil wird erzählt von einer Person, die heißt Miriam, handelt von dem kontrollsüchtigen, maschinellen Getriebe in einer Reha-Klinik, in einem Wellness-Gefängnis. Dieses Getriebe soll dazu da sein, Menschen, die ihr Leben verloren haben, die Eigenständigkeit ihres Lebens verloren haben, indem sie die Kontrolle abgegeben haben an einen technischen Apparat. Da kann man sagen, das ist vielleicht die globale digitale Ökonomie, die den Menschen die Freiheit nimmt.
Vor allem die Kontrolle, die in der Arbeitswelt herrscht. Also als Stichwort der Amazon-Packer. Und die Menschen sind sich dessen bewusst und irgendwann halten sie es nicht mehr aus. Meistens so in der Mitte des Lebens. Und dann landen sie eventuell in so einer Rehabilitationseinrichtung, wo sie dann manchmal ausgemustert werden, wo einfach entschieden wird, sie können jetzt nicht mehr in die Arbeitswelt zurück und müssen dann eben in Frührente oder irgendwas anderes machen, also in die Arbeitsunfähigkeit. Und genau diese Leute, die aus diesen Gründen in dieser Klinik landen, finden dort ein Arbeitssystem wieder, das genauso funktioniert wie die Arbeitswelt, wegen der sie verrückt geworden sind.
Ja, das ist das Grausame an dieser ganzen Geschichte. Es ist keine Klinik, in der man sich zurückziehen kann oder so etwas, sondern es ist eine Verschärfung der Kontrolle. Die Menschen, die dort in dieser Reha-Klinik sind und wirklich Hilfe brauchen, bekommen einen Chip einimplantiert,
ein DAO,
wieder rausgenommen. Aber es ist sozusagen die Essenz der Kontrolle, der sie eigentlich entkommen möchten, die wird hier verschärft und das Ergebnis ist dann entweder, sie werden ausgemustert oder sie werden therapiert, um eine weitere Runde in diesem Hamsterrad durchzuführen.
Und diese Therapie ist eben auch so organisiert, das heißt, es ist immer ein Massenzirkus, also Gruppentherapien, weil es muss ja alles billig und schnell gehen.
Ja, der zweite Teil wird geschrieben von einer, also die Schwester der Erzählerin des ersten Teils spielt, aber jetzt für unsere kurze Einführung jetzt nicht die große Rolle, wird erzählt von einer Frau, die durch diese Klinikmühle gegangen ist, aber weder in Ruhestand getreten ist, noch eine weitere Runde im Hamsterrad macht, sondern ein neues Leben findet. Und dieses neue Leben wird ihr auch wieder durch die Liebe gezeigt.
Stimmt.
Es wird in dieser zweiten Erzählung oder in dem zweiten Teil dieses Romans wird eine glückliche Liebe beschrieben. Sie machen eine Reise durch Deutschland. Wir wissen es ja, es ist eine Reise auf den Pfaden Sonja Rufs.
Genau.
Aber es spielt jetzt hier keine große Rolle. Also sie machen eine Reise und es wird, man erfährt sehr viel über die Beziehung der beiden Personen. Also die eine Person, die aus dieser Klinik entkommen ist. Und der Mike ist ja auch nicht ganz unbeleckt von diesem Kontrolldings. Ja. Er ist ja quasi Packer in so einem Amazon-System.
Ja, er ist in einem fiktiven Postverteilladen, den ich eben erfunden habe. Und er ist sogar stolz auf seinen Arbeitgeber. Und er freut sich noch, wenn er diese Kollegen sieht, die mit diesen Mappen rumlaufen oder diesen Mützen tragen.
Ja.
Also dieses...
Ja,
er ist noch nicht so weit, ja, aber es wird ihn wahrscheinlich auch erwischen, ja. Aber du hast recht, die Liebe holt sie da raus und sie kämpft dann aber auch in dieser Beziehung mit diesem Mike eben dagegen an, ihn zu sehr zu kontrollieren, obwohl sie ihn kontrolliert, aber weil sie weiß, die Kontrolle ist ihr Problem, versucht sie immer dagegen anzukämpfen.
Dann kommen wir zum dritten Teil. Ich glaube, aus diesem dritten Teil möchtest du jetzt auch uns heute Abend viel vorlesen.
Ja.
Das ist also der lyrische Teil, der das Ganze vielleicht überformt. Also der aus diesem analytischen Erzählen ein bisschen rausgeht und der Sprache einen großen Raum umgibt. Es ist das Menschenbuch der Mara Prochazka. Mhm. Und ich glaube, ich halte jetzt mal den Mund und überlasse dir das Mikrofon, Sonja.
Ja.
Vielen Dank, dass du da bist.
Vielen Dank, Andreas. Das war... hat Andreas Dori gerade sehr schön zusammengefasst. Das ist nämlich ziemlich kompliziert, weil dieses Buch hat wirklich eine Struktur einer Möbiusschleife. Also alles ist in allem. Diese Mara Prochazka vom Ende könnte auch alles erfunden haben. Und in diesem dritten Teil, den Gedichten, da geht es darum, dass Nebenfiguren, die in diesem Buch ganz beiläufig vielleicht mal eine winzige Rolle spielen, einfach so durchs Bild laufen sozusagen, die schreiben plötzlich ein Gedicht aus einer Ich-Perspektive. Und das kann eben sowohl ein Baby sein, deren magersüchtige Mutter in dieser Klinik ist, und das Baby spricht in diesem Gedicht. Es kann der Teufel sein, der Mara Prochazka begegnet und so weiter. Es kann auch mal ein Kellner sein, bei dem irgendjemand mal was bestellt. Und der läuft einfach durchs Bild und plötzlich ist da dieses Gedicht aus seiner Ich-Perspektive. Also das Ganze ist sehr, sehr kompliziert und deswegen bin ich sehr dankbar für die Einführung. Und jetzt beginne ich zu lesen. Im Glanz der Kontrolle. Wenn Gott dich ruft, klar, dann musst du gehen. Aber bevor er dich ruft, hast du kein Recht dazu, deine Seele schwirren zu lassen. Wenn du es vor deiner Zeit versuchst, rufen wir dich unter die Kuppel im Hochwald. Hier in Bad Hochwald auf dem Hügel wirst du wieder Persönlichkeit mit Vorgeschichte, gibst deinem Leben Sinn und schaust nach vorne, so steht's auf der Webseite. Und deine arme kleine Schwarmseele bleibt in ihrem Käfig, bis es Zeit ist. Am Tag deiner Anreise hockst du auf einem hellgrünen Kunstledersofa, das auf dunkelgrünem Teppichboden steht. Du bist umgeben von rasch wachsendem Bambus, von großblättrigen Hydrokulturen, die der Aula die Anmutung eines Tropenhauses geben. Es herrscht Kunstlicht. Von oben schweben in gleichmäßigem Abstand an langen Schnüren tropfenförmige Leuchten herab. Eine davon ist verkehrt herumgehängt, unter leuchtenden Tropfen ein einzelner Pfropfen wie in einem Parfümflakon. Auf einmal ertönt das Brummen der Motoren, mit dem sich über den schwarz eingefassten Fenstersegmenten der riesigen Kuppel die Jalousien öffnen, sodass das Tageslicht in die Aula dringt. Die Leuchten werden zugleich heruntergedimmt. Lautlos bewegen sich Stäbe gleitend in ihren Rinnen und drücken die obersten drei Fensterreihen auf, wie Orangenschnitze fallen sie auseinander. Der oberste Kreis bildet eine Krone, die zweite Reihe stellt sich auf wie lauschende Lamaohren, der dritte Reif öffnet sich unregelmäßig wie winkende Hände oder auch ein flatternder Rocksaum. Eine kühle Frische macht sich bemerkbar. Du kannst die Gänse schnattern, die Dohlen schnalzen, die Frösche schmatzen hören. Dein Blick soll sich nach oben richten, doch leider bist du zu sehr mit dir selbst beschäftigt, um den Duft des Waldes wahrzunehmen. Höchstens, dass mal ein Sensibelchen denkt, wow, das Raumschiff hebt ab, wenn die Motoren starten, die die Jalousien und Fensterheber bedienen. Jeder hat doch eine Vorstellung von der menschlichen Seele, ob er sie jetzt im Kopf oder im Herzen sucht, ob er deren Gewicht in Gramm zu messen versucht oder von ihr verlangt, leichter als nichts zu sein, ob er sie einfach Wärme und Leben nennt, sie aus dem Mund, der Nase, den Ohren entweichen sieht, in die Augen seiner großen Liebe hineinliest. Ein Mensch zu sein heißt Materie plus. Ich nenne dieses Plus Seele. Und wenn eine Seele entweicht, dringt sie das Licht. Dort, wo beim Säugling der Schädel noch nicht geschlossen ist, wo die Fontanelle ist, entweicht meiner Vorstellung nach die Seele. Wenn ich jemanden mag, lege ich gern meine Hand auf den Scheitelpunkt dieses Menschen. Wenn ich ein Baby gehabt hätte, hätte ich sein Köpfchen vor der Sonne und vor der Kälte mit einem Mützchen geschützt. Hätte ich diese Stelle immer geschützt. In Bad Hochwald auf dem Hügel, so bedrückt du auch angekommen bist, bist du nun sorglos wie kaum je im Leben. Wenn du zum Beispiel nicht mehr zu deiner Arbeit passt und alle Versuche, dich passend zu machen, gescheitert sind, wenn du ins Schlammloch gerutscht und umso rascher eingesunken bist, je mehr du den Schlamm mit den Füßen getreten hast, dann wirst du hier wieder aus dem Schlamm gezogen. Deine Haut wird gereinigt, du kannst frei atmen und nutzt deinen Atem zum Reden, redest endlos, redest mehr als die ganzen Jahre zuvor und all die gestauten, warm ausgeatmeten Worte steigen hoch bis zur Spitze der Glaskuppel, kühlen sich ab und rinnen als Kondenswasser innen an den Scheiben wieder hinab. Ich höre so viele Geschichten, wenn ich die Rehabilitanten in meinem Kioskcafé bediene. Jetzt wird also klar, wer spricht, diese Miriam Schmidt, die dieses Kiosk-Café betreibt. Und die darf ja auch, sie ist ja keine Therapeutin, sie ist keine Ärztin, sie darf also ihre eigenen Bilder finden für die Menschen, die dort sind. Gegen 22 Uhr ist es still unter der Glaskuppel. Die Tische habe ich weggeräumt, die Glastüren zugezogen. Die Aula ist leer, die Jalousien geschlossen, die Tropfen und der einzelne Propfen leuchten nicht länger. Nur ein hochwaldblaues Lichtband zieht sich an den Wänden entlang zu den Treppenhäusern und Aufzügen. Im winzigen Personalraum am Café Schmidtchen brennt eine Tischlampe mit orangenem Schirm. In diesem Licht sitzt mir Dippel V. Morten gegenüber. Wir essen die offenen Lebensmittel, die ich morgen nicht mehr anbieten kann. Einen kleinen Obstteller mit Käse, dazu Vanillewaffeln, deren Haltbarkeitsdatum heute abläuft. Wir sind ganz allein in der Stille. Die Aula zwischen Block 5 und Block 4 ist nachts meistens leer. Morten hält eine kleine Klagerede. Vorhin hat ihm einer aus Block 1 gesagt, es könne doch nicht sein, dass er mit seiner Arbeitszeit nicht zurechtkäme. Er müsse sich besser abgrenzen und anders organisieren. Block 1 misstraut grundsätzlich jedem. Wenn sich Morten nicht anders organisieren kann, dann, weil er von Berufs wegen idiotensüchtig ist, weil ihm das große L wie Loser auf der Stirn geschrieben steht. Priester, Chorleiter und Jugendtrainer können gar nicht anders als pädophil sein. Soldaten und Metzger sind Sadisten, Controller entwickeln Kontrollwahn und Waschzwang. Bei der Freiwilligen Feuerwehr sind nur Pyromanen, jeder Musiker oder Sportler ein Masochist. Die Bürgermeisterin von Bad Hochwald leidet an Geltungssucht. Und ein Dippel V. Morten muss ein geborener Verlierer sein, sogar ein Diplomverlierer. Sonst würde er doch was anderes machen als Bad Hochwald. Sonst wäre er nicht Tag für Tag länger hier oben als alle anderen Weißkittler aus Block 5 der psychosomatischen Klinik. Morten will rauchen. Ich öffne das kleine Klappfenster, das aus der Küche nach draußen geht. Nur dort kann ich es riskieren, ihn rauchen zu lassen, nachdem sie die Rauchvermeider eingebaut haben. Ich bin aber nicht idiotensüchtig, sagt Morten. Ich will doch einfach nur das machen, wofür ich ausgebildet worden bin und was ich halbwegs gut kann, weil ich es länger mache als was anderes. Und ja, vielleicht sei er zu langsam in allem oder zu gründlich. Ich gebe ihm den billigen Trost, dass die Rehabilitanten nur gut über ihn sprechen, wenn sie mir im Café Schmidtchen etwas erzählten. Ich weiß nicht, ob er mir glaubt oder sich nur entspannt, weil er meine Freundlichkeit bemerkt. Er schließt die Klappe und kehrt lächelnd an den Tisch zurück. Wir lassen das Geschirr stehen, weil die Spülmaschinen schon abgepumpt sind, und bevor wir uns trennen, wünschen wir uns eine gute Nacht. Er geht nach -03 in die Tiefgarage und zu seinem Dienstwagen, ich zum Treppenhaus im Block 4, wo fast alle Angestellten von Bad Hochwald ihre Apartments haben. Dippel V. Morten, würde man jetzt denken, ist vielleicht ein Diplom-Verhaltenstherapeut oder sowas. Es ist aber in Wirklichkeit ein Diplom-Verhaltensprognostiker. Die Begegnung mit Morten wärmt mich. Er gibt mir ein gutes Gefühl für die Nacht. Er kommt fast jeden Werktag, aber manchmal kommt er auch nicht. Ich kann mich nicht darauf verlassen. Dass er heute da ist, lässt mich wieder hoffen. Leichtfüßig und beschwingt nehme ich 2 Stufen auf einmal bis hoch in den 7. Stock. Ich freue mich an meiner Beweglichkeit und denke, 50 ist die Jugend des Alters. Wir sind selten nicht hübsch gewesen oder ähnliche Sätze, die ich auf der Ratgeberseite einer Illustrierten oder in einer Kolumne der Hochwaldpost gelesen habe. Manchmal sehne ich den Tag von Mortens Kündigung herbei, weil ich an diesem Tag endlich zur Ruhe kommen werde. Dann endlich werde ich ihm sagen, dass ich ihn seit etwa 4 Jahren und so viel Monaten liebe. Er solle das zur Kenntnis nehmen. Natürlich würde ich mich anders ausdrücken, nicht zur Kenntnis nehmen. Aber das wird er. Er wird es freundlich zur Kenntnis nehmen, viel zu höflich sein, mich zu kränken. Er wird seine Antwort so formulieren, dass er gehört und verstanden hat, was ich gesagt habe, und wird das Problem, die Liebe, an mich zurückreichen und zu allein meinem Problem, meiner Liebe machen. Und lächeln, mir die Hand geben, sich verabschieden, mir Glück wünschen, gehen. Fort sein und mir überall fehlen, überall fort sein. In allen Ebenen von -03 bis +17. Aus allen Räumen wird er fortgegangen sein und mir fehlen. Aber bis zu diesem Tag wird es noch einige Zeit dauern, glaube ich zu wissen, denn der Markt für Diplom-Verhaltensprognostiker ist ziemlich leergefegt in Europa. Ich lebe ein romantisches und auch ein barockes Leben. Ich liebe romantisch das am weitesten entfernte Objekt und liebe Barock. So wie die Leute im Barock sich immer wieder den Tod vor Augen stellten und das Leben im Kontrast dazu stärker genossen, so stelle ich mir Mortens Kündigung vor Augen und genieße sein Dasein im Café Schmidtchen umso mehr. Ich werde nicht weinen, wenn er sich freundlich von mir verabschiedet. Ich habe die Szene schon zu oft in Gedanken durchgespielt. In diesem Komplex von Hochhäusern, die eben Klinik sind, Wellnesshotel und alles Mögliche und nicht nur eine Rehabilitationsklinik, sondern auch eine Herzklinik und alle möglichen Gästehäuser und so. Das sind lauter Hochhäuser auf einem Hügel und unten zieht sich so ein Pilzgeflecht von unterirdischen Gängen durch. Und unten ist auch ein Schwimmbad und eine Sauna. Das können die Angestellten auch nutzen, wenn die Besucher nicht mehr dorthin können. Und dort sind Morten und Miriam sich einmal begegnet. Und eine Woche später am Freitag, darf ich hoffen, Morten im Schwimmbad wieder zu begegnen. Ich schließe das Café Schmidtchen überpünktlich, scheuche den letzten Kunden davon, räume die Stühle und Tische weg, schiebe die Glastüren zu, schließe ab, steige hoch zu meinem Apartment in 4+7, ziehe mir wie immer gleich die Kleider aus und den Bademantel an und gehe hinunter, zurück in die Aula und von dort zum Aufzug nach unten. Auf -03 steige ich aus. In der kurzen Zeit, bevor die Lichtschranke auf den implantierten DAO reagiert, den ich im Fingerring trage, also sie als Angestellte hat den DAO nicht implantiert. Sie trägt den irgendwo anders, aber die Rehabilitanten kriegen ihn implantiert, wie Andreas vorhin gesagt hat. Ich nehme in der Finsternis eine ungewöhnliche Kälte wahr. Wind in den Röhren und Gängen, ein scharfzüngiges, leises Pfeifen, als wäre durch einen Defekt die sonst verschlossenen Schleusen geöffnet. Ich gehe fröstelnd Richtung Schwimmbad durch die Gänge. In den dunklen Ecken verbergen sich zuweilen die Feinde der Rehabilitanten, gegen die hier unten getobt worden ist. Diese ganzen verworfenen Gestalten. Innerliche Feinde, Schüchternheit, Hemmungen, der eigene Jähzorn, ein schneckenhaftes Ich, ein vulkanisches Ego, eine dünnlippige Feinfühligkeit, ein entzündeter Darm, ein verhunztes Denken, ein anhaltender, eingebildeter Schmerz. Aber leider springen dich hier unten nicht nur verborgene Krankheiten oder Schwächen an, Aufhocker aus den Albträumen, sondern es sind oft ganz konkrete Menschen, die Allernächsten sind, Geliebte, Eltern, Kinder, Geschwister, Kollegen, Leute, die dich umgeben wie die Häute einer Zwiebel. Und schäl dich mal heraus, häute dich und skalpiere dich selbst und lieg dann am Ende bloß und verwundet auf der Erde wie der Meeresgrund, während der Ebbe empfindsam und bebend und glatt vor den Füßen der Strandläufer liegt. Ja, ich fühle sie hier unten, all die flammenden Häute, die Amputationen. Fühle sie, obwohl ich so spät hier nur noch Angestellten begegnen könnte. Die Ebene -03 ist nach 19 Uhr für alle anderen gesperrt. Ihre DAOs erlauben ihnen kein Stockwerk, das tiefer liegt als die Aula. Und die Schleusen dürfen sie ohnehin nicht nutzen. Nur wir Angestellte wissen, dass sich die Ebene -03 wie ein Pilzgeflecht unter allen Blöcken erstreckt. Nur wir nutzen sie als Abkürzung. Ich begegne hier keinen Gästen, Patienten oder Rehabilitanten, aber glaube manchmal, wie in einer Geisterbahn an denen vorüberzugehen, die Letztere im Toberaum von sich stoßen, mit Wutkeulen schlagen, auf die sie mit Boxhandschuhen eindreschen oder sich von der Haut reißen und schaben. Wenn einer seinen Vater opfern muss, damit er nun auf 5+5 oder auch 5+15 ruhig schlafen kann, wo bleibt dieser Vater? Wo klebt dessen Haut? Durch das Amulett Unsere Frau von Fatima, das ich an einem goldenen Kettchen um den Hals trage und das ich nie, auch beim Schwimmen, nicht ablege, fühle ich mich sicher. Ein Kollege meines Vaters hat mir die kleine Goldmünze geschenkt, in die das Bild der Madonna eingeprägt worden ist. Das war das erste Geschenk nach meiner Geburt und ich bin davon überzeugt, dass es mich immer beschützt. Die Verfolger oder Opfer der Rehabilitanten können mir nichts anhaben, aber ich nehme sie wahr. Ich nehme das alles wahr, als ich durch die Gänge gehe, das Saunatuch über dem Arm, den Ring am Finger, Badeschuhe, Brillenetui und Buch in einer Tüte. Meine Haut reagiert auf die Not dieser Unwesenheiten in den dunklen Ecken und entflammt sich. Hitze steigt hoch, die Stirn wird feucht. Ich sehne mich nach dem Mineralwasser der Dianenquelle, dem Rückenschwimmen im Sportbad. Sie geht dann kurz in dieses Schwimmbad und auf dem Rückweg entdeckt sie, warum es da unten so kalt ist. Weil der Wind aus der Tiefgarage durchsaust und in dieser Tiefgarage steht Mortens Auto. Und drinnen liegt auch sein Stift, von dem sie weiß, dass da der DAO drin ist. Sie weiß also nicht, wo er ist. Sie weiß aber, er kann das Haus nicht verlassen haben. Und es ist dann also ein Rätsel und ihr könnt es ja dann lesen. Gut, jetzt komme ich zu dem dritten Teil. Die Gedichte sind ja aus verschiedenen Perspektiven geschrieben, wie ich vorhin sagte, verschiedene Ich-Perspektiven. Oder auch mal ein Wir. Wo sind wir, wenn wir euch rufen? Im Rauchmelder über euren Köpfen, in jedem Zimmer, hinter der Tapete, im Rotäuglein eurer Standbys, in der Batterie der Herzschrittmacher, im Funkwecker, in der Mikrowellenenergie, den Radiostrahlen, den Erdstrahlen, den Strahlen, die von Mobiltelefonen und Funkweckern ausgehend eure Köpfe und Körper durchziehen. Wir kleben wie Kaugummi unter den Stühlen, wie Haare im Abfluss, wie Spülmittelreste im Plastikbecher, aus dem ihr Mineralwasser trinkt. Aber ihr, einzelne Perlen im Rosenkranz eurer Großtante, einzelne Perlen in der Gebetskette der Muslime, einzelne blau-weiße Plastikperlen im Handkettchen, Fußkettchen gegen den bösen Blick. Löst eine einzelne Perle heraus, es zerspringt das Gebet. Löst eine einzelne Perle heraus, die magische Wirkung zerfällt. Seid ihr als Erwachsene klüger oder wart ihr es als Kinder? Wenn ihr mit 7 an Gott geglaubt habt, warum glaubt ihr dann nicht mehr? Schaut euch doch an. Warum haben mir meine Eltern nie gesagt, wie schlecht es ihnen geht? Ich habe so viel geweint deswegen, Burnout. Mein Vater ist seit Jahren taub. Es ist kein Spaß, hier zu sitzen, wo keiner die Sprache versteht, noch nicht einmal Englisch, unter Hunderten mit gelb-weißer Haut im Maschinenstrick, bis auf den Bordeaux-Roten, der zum Frühstück 6 Hörnchen frisst. Eine Latina räumt ab und anmelden musstest du dich bei einem Orientalen. Solange die Welt ist, wie sie ist, werden die Schönen die Hässlichen bedienen und die Hässlichen werden bezahlen. Am Abend die Amsel im Schwarzdorn. Verbotenes Haus, wo niemand dem Kind in den Arm fällt, das sein singendes Herz dirigiert. Es ist warm in der Fritur meiner Großmutter. Ich sitze im Gastraum auf dem Töpfchen und stramble die Söckchen ab. Da kommt die Oma mit dem schwarzen Hund. Sie krault ihn und gurrt, solange er mein Gesicht ableckt. Dann folgt sie ihm in die Küche, wo er vom Boden frisst. Ich bleibe allein mit geröteten Wangen. Die Augen sind schwach und verklebt, sehen die Mutter am Tisch nicht. Wo ist die Mama? Ich weine. Die Mama beugt sich herab, zieht etwas aus dem Ohr, das fern meiner Hand durch die Luft baumelt. Sie schenkt mir piepsige Laute, verführt meinen Blick zu sich hoch, macht ein Foto und stellt es ins Netz. Beton ist nur eine Form von Sand. Mein Fenster geht auf den Strand. Für das Apartment an der North Lawn sparte ich 43 Jahre. Nun ist es meins. Im Ansturm der Wogen, im Tosen des Meeres, im ständigen Tosen des Meeres. Meine Lust finde ich nicht an gewöhnlichen Orten. Meine Lust ist erlesen. Mit nur wenigen teile ich sie. Glühend. Die Sonne hat sie mir vor die Augen gespuckt. Meine Lust ist verborgen. Silbern und selten ist meine Lust, wie die Träne im Eispalast eines männlichen Herzens. Verworfen wie die Binden der Ebola-Kranken, toxisch wie die Wasser von Fukushima. Der Beton von Tschernobyl dämpft nicht meine Lust, nichts schläfert sie ein, kein Ehegemurmel schläfert sie ein. Aber Vorsicht, bevor ich mich auslocke, lösche ich alle Spuren und darf nicht vergessen, den Anzug aufbügeln zu lassen in der Früh. Oh, ich, Mami, weiß, was diese Blicke bedeuten. Heute der Spanier, der Belgier, neulich der Deutsche. Sie schauen in die Maske einer Anmut vom Lande und fühlen sich unwohl bei unserem Handel, wenn sie ihre Plastikkettchen, Hand oder Fuß, gegen mein Geld und die Perlen tauschen. Sie wissen nicht, wie häufig das Gold ist, wo ich wohne, Perlen wie Sand, und wie selten so Plastikkettchen sind, wie viel Prestige mir der Handel verschafft, welche Gefolgschaft. Und dann das Obskure, von dem Europa nicht das Geringste versteht, dass Menschen, Tiere, Pflanzen und eben auch Dinge auf das Verborgene Antwort geben. Das blau-weiße Kettchen verschafft mir größeres Ansehen, als wenn ich meine zwei schönsten Männer als Sklaven verkaufte, mit dem eigenen Bruder ein Kind fabrizierte, mich in eine Leopardin verwandelte oder das kannibalistische Mahl neulich bei uns in der Mensa. Da habe ich dich dran gekriegt. Was, Bruder Spanier? Jetzt passe ich auf, dass ich nicht zweimal mit demselben verhandle, weil ich sie draußen nur schlecht auseinanderhalte, diese Pavian-Arschgesichter. Es stört mich nicht, dass die Nachbarin alle Blüten geraubt hat. Sie weiß, dass ich höflich sein muss, wenn sie danach fragt. Es lässt mich kalt, dass sie sich auf meine Kosten berauscht. Diese Nacht verbringe ich mit zwei Frauen, deren Sonne ich bin, ohne dafür zu bezahlen. Wofür andere zahlen, genügt meine Schönheit. Ihre Körper werden mich zum Orgasmus tragen, und wenn ich es heimlich verlange, schwören sie, dass meine Küsse berauschender sind als mein Kiff. Da stehe ich morgens in Leipzig im Märzen auf dem tiefen Balkon eines kleinen Hotels und war gestern Nacht wieder nicht draußen und unter den Menschen, obwohl es die Stadt meiner zwei Prozessionen ist, Buchmesse und Welf-Gothic-Treffen, sondern holte Dosenbier und trank es im Zimmer. Die Anlage vor dem Hotel ist leer, nur ein Königspudel kreiselt umher, versucht seinen Stummelschwanz zu erwischen, haut ab, als eine Frau die Szene betritt. Mara Prochazka, Schriftstellerin. Da steht eine Bank, sie setzt sich, sie öffnet ein Heft, macht Notizen, fühlt sich gut an, sieht doch jeder. Was die Bücher betrifft, bin ich gut, siehe Brockhaus und Wikipedia. So manch eine habe ich entdeckt, geformt, gefördert, gemacht. Und habe also Lust, mal wieder mein ganz spezielles Qualitätsmanagement anzubieten. Rufe ihr zu, komm doch rein, komm rein, jetzt komm rein, jetzt komm halt mal rein, komm rein. Sie schaut mich an und sagt nein. Alter Mann auf Balkon, Schlafanzug, barfuß, rechts Nagelpilz, links die Prothese. Schaut mich an und sagt nein. In Freiwalde hat sie ihre Hand in den Ziegenhufabdruck im Felsen gesteckt, wo auch im heißesten Sommer noch schwarzes Wasser steht, hat die Finger geleckt und will's nicht gewesen sein, sagt nein. Gut, bleibt sie halt an der Peripherie. Die Brüder Strugatzki haben sich nicht gesträubt, als sie in Kraslau bei mir unterschrieben, und haben es beide nicht bereut. Zumindest im Leben nie. Soll ich verschweigen, was viele erfahren? Eine starke Blutung nach nur 7 Wochen hat mich mit Trauer erfüllt. 2 Jahre lang habe ich mein Leben in Frage gestellt, ob ich nicht doch bei dem Alten in Leipzig hätte unterschreiben sollen, wen ich besser gehalten, wen früher verlassen, was ich getan und was unterlassen. Alles schien falsch entschieden zu sein. Gewogen und als zu leicht befunden, das bisschen embryonales Gewebe, die Dotterhülle, mein Winterkind. Seit 1 Jahr habe ich nicht mehr geliebt. Oh, ich möchte mich nicht beklagen. Die Jahre, bevor ich zu lieben begann, waren nicht meine schlechtesten Jahre. Ich habe Orgasmen, sie kommen rascher als früher, die Brüste sind größer, die Haut empfindsam wie der bloße, der schwingende Grund des Meeres, den eine Ebbe freigewischt hat. Doch fehlt mir, dass mich ein fremder Leib überrascht, überrennt, anhebt und über die Schwelle trägt, auch, dass mir wer die Schultern massiert, den Nackenbereich und die Kopfhaut. Ich werde dafür wohl bezahlen müssen, doch ist die Währung noch nicht erfunden für das, was ich präzise vermisse. Im Schwarzwald lebte ein Paar, das hatte 3 furchtlose Kinder. Die Älteste ging nach der Schule nach Kamerun, dort betreute sie Waisenkinder, der Projektleiter hieß Jeremiah. Doch besetzten Separatisten das Dorf, es kam Militär, in den Kämpfen, die folgten, starben auch Zivilisten. Die übrigen flohen, leben versteckt irgendwo im Umland von Belo. Die Älteste flog nach Hause, studiert Medizin, fürchtet um Jeremiah. Der Jüngste ging nach der Schule nach Nicaragua. Dort schloss Freundschaft er mit Studenten, sah eine Demokratie verenden, von Schlägertrupps hastig verscharrt. Auch er hatte demonstriert. Unter denen, die starben, waren Bekannte. Er selbst wurde evakuiert, trotz Straßenblockaden am Flughafen von Managua. Der Jüngste flog nach Hause, studiert Politik, fürchtet um seine Freunde. Der Mittlere ging nach der Schule nach Tübingen. Dort studierte er Informatik. Erst danach zog er los mit Straßenmusik durch Europa. Ein kurzer Anruf klang sorglos, obwohl er erzählte, dass in Slowenien sein Fahrrad gestohlen wurde. Seither kein Anruf, kein Brief, kein weiteres Lebenszeichen. Sie wissen nicht, kommt er nach Hause? Fürchten um ihren Bruder und Sohn, das dritte der Graswurzelkinder. Die Menses des ersten Tages duftet süß, es reinigt den Leib, dass sie fließt. Das erste Mal mit 11,5 dachte ich, nein, das will ich jetzt noch nicht haben. Das letzte Mal vor 2 Jahren, wie sollte ich wissen, dass es das letzte Mal war? Und habe sie dennoch gefeiert. Ich tanzte in einer Scheune mit 2 Männern aus Manchester, die sich ausschüttelten, wie ein Wasserfall fällt. Die Muskeln lockerten in einer wütenden Trance. Wütend hatten sie über den Brexit gesprochen, über das, was ihm folgen würde. Ich begehrte, ohne es merken zu lassen, den mit den pechverklebten Armen mehr als den anderen goldenen, den anderen aber auch. Am folgenden Tag stieg ich früh auf das Rad und fuhr eine weite Strecke. Die Menstruation setzte ein, als ich einen Hügel erklomm. Ich glaube, noch nirgends gelesen zu haben, wie schön es ist, musst du niesen und ein warmer Schwall läuft die Vagina innen hinab. Ich ließ das Blut einfach fließen. Was soll ich sagen, ich hatte nie Schmerzen. Sie kam immer pünktlich, du hättest den Mond danach stellen können. Ich liebte das zyklische Bluten, bedauere, dass es vorüber ist, das aufwallt, ohne zu sieden, was sich früher so einfach vergossen, ausgetauscht und erneuert hat. Ich bin in Tibet geboren, aufgewachsen in Indien, habe wenig Erinnerung an die Berge, aber einen Bruder in Genf, eine Schwester in Hamburg, eine in München, einen Onkel in der Nähe von Paris, mein Sohn wohnt in Knokke und ich in Kiel. Ich kann überall hin. So, vielen Dank.